Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Gefühle des Zorns und der Auflehnung sind mir verständlich. Bundesrat Schmid spricht im Trauergottesdienst zu den Angehörigen der Opfer des Bootsunglücks auf der Kander. Bürgerliche Partei Schweiz, so nennt sich die ehemalige Bündner SVP mit nationalen Ambitionen. Wir fragen, ob es Platz hat für eine vierte bürgerliche Partei. Die Schweizer Kamioneure stöhnen wegen des steigenden Dieselpreises. Wir fragen, ob sie nun umsteigen auf die Schiene. Und Afrika hungert. Experten der UNO suchen in Nairobi Wege aus der Krise. Einer Krise, die unser Afrika-Korrespondent Rudi Küng aus nächster Nähe gesehen hat. Er erzählt darüber im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Raphael Vonmatt.
In Thun hat eine Gedenkfeier für die Opfer des schweren Militärunfalls im Berner Oberland stattgefunden. Beim Unglück im Fluss Kander bei Wimmis kamen am Donnerstag vermutlich 5 Wehrmänner ums Leben, nachdem 2 Armeeschlauchboote gekentert waren. Aus Thun berichtet Christian Strübin.
Angehörige und Kameraden, der Nationalratspräsident, die Armeeführung und der Bundesrat haben heute Morgen in der Stadtkirche von Thun Abschied genommen. Abschied von den 4 Opfern und dem noch Vermissten vom Bootsunglück auf der Kander von Donnerstagmittag. Trauer, Anteilnahme, aber auch das Bedürfnis, die Fragen nach dem Wie und Warum beantwortet zu bekommen, prägten diesen Gedenkgottesdienst, bei dem Bundesrat Samuel Schmid im Namen der Landesregierung kondolierte und Trost zu spenden versuchte.
Wir verneigen uns vor 5 jungen Armeeangehörigen. Sie sind bei einem Unfall ums Leben gekommen, dessen Umstände uns alle fassungslos machen. Gefühle des Zorns und der Auflehnung sind mir verständlich. Ich bedauere zutiefst mit allen, die hier sind, was passiert ist.
Bundesrat Schmid wie auch Armeechef Roland Neff sicherten den Angehörigen uneingeschränkte Unterstützung zu und versprachen, dass dieses Unglück Konsequenzen haben werde.
Christian Strübin. Bereits einen Tag nach ihrer Gründung hat die neue Bürgerliche Partei Schweiz, BPS, ein Problem. Ihr wird Namensmissbrauch vorgeworfen, und zwar von der Bürgerpartei der Schweiz. Diese benutzt ebenfalls die Abkürzung BPS. Die Bürgerpartei fordert die Bündner SVP-Abspaltung auf, bis Ende Monat den Namen zu wechseln und droht andernfalls mit rechtlichen Schritten. Die Bürgerpartei Schweiz besteht seit 1996 und verfolgt einen strammen SVP-Kurs. Sie hat nach eigenen Angaben 30 Mitglieder. Diese haben aber keine politischen Mandate und sind bekannt als aktive Leserbriefeschreiber. Die Bürgerliche Partei Schweiz wurde gestern von liberalen Bündner SVP-Kräften gegründet, hat aber noch kein offizielles Parteiprogramm. Die gewerbsmäßige Beihilfe zur Selbsttötung soll in der Schweiz verboten und der Sterbetourismus verhindert werden. Das will der Aargauer Grosse Rat mit einer Standesinitiative im eidgenössischen Parlament durchsetzen. Die Initiative verlangt, dass die Bundesversammlung die gewerbsmäßige Beihilfe zum Suizid verhindert. Die medizinische Suizidbegleitung soll gesamtschweizerisch verbindlich geregelt werden. Der Sterbetourismus von Personen aus dem Ausland soll unterbunden werden. Die Schweizer Industrie wächst zwar weiterhin stark, aber das Wachstum hat sich verlangsamt. Das zeigt eine Erhebung des Bundesamtes für Statistik. So stiegen die Umsätze in den ersten 3 Monaten des Jahres noch um 7%. Ende 2007 waren es 9% gewesen. Das Bundesamt für Statistik stellt dem Arbeitsmarkt im Industriesektor weiterhin ein gutes Zeugnis aus. Das Beschäftigungsbarometer bescheinige dabei fast allen Branchen eine solide Verfassung. Die Zahl der Grenzgänge in der Schweiz ist innerhalb der letzten 5 Jahre um mehr als ein Viertel gestiegen. Insgesamt arbeiteten Ende März über 200.000 Personen in der Schweiz, die im Ausland wohnen. Das teilt das Bundesamt für Statistik mit. Am meisten Grenzgänge sind in der Industrie beschäftigt, nämlich 40%. Am wenigsten im Dienstleistungssektor. Am größten ist der Anteil Grenzgänger im Tessin, nämlich ein Fünftel der Erwerbstätigen. Raclette-Käse ist in der Schweiz weiterhin sehr beliebt. Im letzten Jahr wurden gut 10.700 Tonnen Raclette gegessen, 650 Tonnen mehr als im Jahr zuvor. Auch im Ausland ist die Schweizer Spezialität gefragt. Es wurden fast 90 Tonnen mehr exportiert. Das heißt, im Ausland wurden über 900 Tonnen Raclette gegessen. Das Ringen um die Macht im Jelmoli-Konzern geht weiter. Firmenchef Harald Pinge hat angekündigt, nach der Generalversammlung von morgen zurückzutreten. Pinge will aber im Verwaltungsrat bleiben und dort die Aufteilung des Jelmoli-Konzerns in zwei Gesellschaften weiterhin begleiten. Jelmoli soll in eine Immobilien- und eine Investmentgesellschaft aufgeteilt werden. Mit diesem Vorgehen sind aber nicht alle Aktionäre einverstanden. In Saint-Léonard im Unterwallis ist eine Testanlage für Schutznetze und Barrieren gegen Hangrutsche eröffnet worden. Bei den Versuchen werden an einem Hang Schlammlawinen mit einem Volumen von 60 Kubikmetern ausgelöst und von einem Stahlnetz aufgefangen. Forscher filmen und analysieren die Erdrutsche. Mit den Ergebnissen sollen Schutznetze und Barrieren verbessert werden. In Frankreich haben die beiden größten Gewerkschaften für heute zu einem landesweiten Protesttag aufgerufen. Mit Streiks und Großdemonstrationen wollen sie geplante Reformen der Renten- und Arbeitszeitregelung bekämpfen. In mehreren Großstädten kam es bereits am Morgen zu Verkehrsbehinderungen. Die französische Regierung will Unternehmen künftig mehr Möglichkeiten geben, die geltende 35-Stunden-Woche zu umgehen. Zudem soll die Zahl der Beitragsjahre für eine volle staatliche Rente von 40 auf 41 Jahre angehoben werden. Der österreichische Schriftsteller Josef Winkler erhält den diesjährigen Georg-Büchner-Preis. Das teilt die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung mit. Laut der Jury ist es Winkler in seinem Werk gelungen, die dörfliche, konservative Enge seiner Kindheit im tiefkatholischen Kärnten auf eindrückliche Art zu schildern. Der 55-jährige Autor konnte bereits mit seinem ersten Roman «Menschenkind» 1979 einen großen Erfolg feiern. Der Büchner-Preis gilt als der bedeutendste deutsche Literaturpreis. Er ist mit 440.000 Euro dotiert.
12.37 Uhr, das sind die Mittagsinformationen im Rendezvous. BPS statt SVP. Ist es mehr als alter Wein in neuen Schläuchen? Und wer wird den Wein trinken bzw. die neue Partei wählen? Dann, so nah und doch so fern. Wieder machen sich Bootsflüchtlinge auf den Weg nach Europa. Die wenigsten schaffen es. Zu nah und lieber fern. Tschechien zeigt sich EU-skeptisch. Dabei sollte es bald den EU-Vorsitz übernehmen. Von nah und fern karren sie die Güter an, die Schweizer Kamioneure. Jetzt leiden sie unter dem Dieselpreis. Ob sie nun umsatteln? Afrika hungert, die Nahrungsmittelpreise steigen. Die Landwirtschaftsorganisation der UNO sucht einen Ausweg. Unser Afrika-Korrespondent Rudi Küng ist optimistisch, dass es Auswege gibt. Er erzählt im Tagesgespräch um 13 Uhr. Bürgerliche Partei Schweiz, kurz BPS. So heißt also die neue Partei, die aus der SVP ausgeschlossenen Bündner gestern gegründet haben. Noch hat die BPS kein offizielles Parteiprogramm und es ist bis jetzt nicht mehr als eine Bündner-Sektion, denn die nationale Partei muss erst noch gegründet werden. Trotzdem, was weiß man nun schon über ihre Ausrichtung und welche Chancen geben ihr Politologen? Katrin Hug.
Der Name steht, aber das Parteiprogramm ist noch nicht gedruckt. Da müsse man auch nicht weit suchen, sagt der designierte Bündner Parteipräsident Markus Hasler. Man wolle die Politik der Bündner SVP weiterführen.
Alter Wein wird besser. Wir müssen nicht uns neu positionieren. Wir haben mit einem klaren Programm, mit klaren Programmpunkten Erfolg gehabt und die werden wir weiter verfolgen.
Hasslers Stichworte für die Ausrichtung der Bündner BPS: lösungsorientierte Politik in gegenseitigem Respekt, Bekenntnis zum bilateralen Weg und einer nachhaltigen Umwelt- und Klimapolitik sowie Existenzsicherung der Randregionen. Der Kommentar von Politologe Hans Hirter:
Sicher werden kriminelle Ausländer weniger im Zentrum stehen, hingegen wird vielleicht ein bisschen mehr Randgebietförderung, auch Landwirtschaftsförderung im Zentrum stehen, wie es auch für eine Partei, eine bürgerliche Partei im Kanton Graubünden wahrscheinlich sinnvoller ist.
Dies gilt für die Bündner. Wie dann das Programm für die bürgerliche Partei Schweiz aussieht, entscheidet sich später. Man geht davon aus, dass es eine Mischung sein wird zwischen Bündner, Berner und Glarner SVP-Parteiprogrammen. Für Politologe Michael Herrmann sind solche inhaltlichen Details gar nicht so entscheidend. Stilistische Fragen würden die neue Partei von der alten SVP abgrenzen.
Ich denke, die Partei, die will eben konsensualer auftreten, will weniger aggressiv Politik machen. Und ich denke, der zweite Unterschied, das ist eher eine Prioritätensetzung. Und das könnte auch durchaus eine Chance für die Partei sein, dass sie sich eher stärker auf Fragen der Randregionen konzentriert.
Die SVP habe in den letzten Jahren ein stark neoliberales Programm verfolgt und sich so von den Wählerinnen und Wählern in den Randregionen distanziert.
Da, denke ich, hat die Partei eine Chance, aber nur dann, wenn die Rest-SVP nicht dieser Partei entgegenkommt. Weil das ist eigentlich der Todesschlag dieser neuen Partei, wenn die Schweizer SVP versucht, diese Position auch wieder stärker zu besetzen.
Dass die Partei schweizweit eine langfristige Perspektive hat, bezweifeln beide Politologen, trotz der starken Ausstrahlung von Evelyn Widmer-Schlumpf. Michael Herrmann.
Man muss ganz klar sehen, das wird immer eine Mini-Partei sein, das wird nicht eine Partei sein, die irgendwie die CVP oder die FDP oder schon gar nicht die traditionelle SVP konkurrenzieren kann.
Und Hans Hirter fügt an.
Primär wird sie sicher mal in den Kantonen eine Rolle spielen, wo sie aktiv ist. Hingegen wird sie sehr große Mühe haben, sich schweizweit als wichtige Spielerin zu installieren.
Übrigens, der Name Bürgerliche Partei Schweiz ist für beide Politologen nicht überzeugend. Besser wäre ein Zusatz Volkspartei gewesen, um an die Tradition der SVP anzuknüpfen. Auf diesen Zusatz Volkspartei sei absichtlich verzichtet worden, erklärt Hans Grunder, Berner SVP-Nationalrat und wichtiger Kopf der neuen Partei. Man habe den Namen nicht zu nahe bei der SVP Schweiz haben wollen.
Damit wollten wir vermeiden, dass es plötzlich noch juristische Streitereien gibt. Für das haben wir schlichtweg keine Zeit.
Doch die drohen nun trotzdem. Die kleine Bürgerpartei der Schweiz hat der neuen Bürgerlichen Partei Schweiz bereits den Missbrauch ihres Namens vorgeworfen. Bei der neuen Partei ist man überrascht. Immerhin habe man bei den Abklärungen keine Internetseite dieser kleinen Partei gefunden. Man ist aber überzeugt, diesen Namensstreit im direkten Gespräch zu lösen.
Der Bericht von Katrin Hug und Dieter Kohler. In der Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa fahren sie los, in überfüllten Schiffen übers Mittelmeer. Den einen gelingt die Überfahrt von Afrika, die anderen kommen nie an. Allein gestern wurden 2 Bootsdramen gemeldet. Vor Malta wurden 26 Schiffbrüchige gesichtet und vor der libyschen Küste ist ein überfülltes Schiff gesunken, das 150 Menschen nach Italien bringen wollte. Das sind nur 2 Beispiele dafür, dass die frühsommerliche Wetterlage das Geschäft mit den Bootsflüchtlingen wieder blühen lässt. Alexander Grass.
Dunkelblau glänzt das Meer. Das Thunfischnetz bildet mit seinen Schwimmern einen großen Ring. 26 winzige, farbige Punkte sind sichtbar. Es sind T-Shirts von Schiffbrüchigen. So sieht das Foto aus, das gestern vom Helikopter aus gemacht worden ist. 75 Seemeilen vor der Küste von Malta. Die 26 hatten Glück. Für 150 andere endete die Fahrt nach Europa in einer Katastrophe. Ihr Schiff kenterte vor Libyen. 40 Leichname wurden bisher geborgen, 2 Überlebende gibt es. Der Schiffbruch gehört zu den schlimmsten, die sich je vor Malta und Sizilien ereignet haben. Der italienische Außenminister Franco Frattini hat gestern erklärt, dass Italien das Flüchtlingsproblem nicht allein lösen könne. Brüssel müsse helfen. Italien unterstützt den Immigrationspakt, der von Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy vorgeschlagen worden ist und der im Oktober unter der französischen EU-Ratspräsidentschaft verabschiedet werden soll. Der Pakt soll eine bessere Überwachung der EU-Außengrenzen bringen. Es soll biometrische Visa geben, Illegale sollen mit gemeinsamen Charterflügen ausgeschafft werden. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk hat im Januar einen starken Anstieg der Zahl der Bootsflüchtlinge Richtung Italien gemeldet. Letztes Jahr seien 20.000 Flüchtlinge an Italiens Küsten gestrandet. 471 Todesopfer seien bekannt, ertrunken, aber auch verhungert, verdurstet und erfroren auf der Überfahrt. Vor 5 Jahren traf die italienische Regierung mit Libyen eine Vereinbarung. Italien lieferte Schlauchboote, Nachtsichtgeräte, Jeeps und Leichensäcke. Auf einen Schlag nahm die Zahl der Überfahrten ab, um plötzlich wieder zuzunehmen, kurz bevor neue Verhandlungen anstanden. Korrupte libysche Behörden kooperieren mit Schleppern, die den Boat-People-Tourismus organisieren. Dazu kommt das Schicksal der Wanderarbeiter in Libyen. Menschen aus dem Sudan, aus dem Tschad, aus Niger und vom afrikanischen Horn. Gemäß Repubblica seien sie in den 90er Jahren durch Gaddafi gerufen worden. Und jetzt würden sie in die Wüste zurückgeschafft, dort, wo sie hergekommen sind. Die Todesrate dort sei gleich hoch wie die im Mittelmeer.
Der hohe Benzinpreis ärgert Autofahrerinnen und Autofahrer. Aber unter Existenzängsten leiden sie deswegen zumindest noch nicht. Anders viele Kamioneure. In ihrer Branche ist der Konkurrenzdruck groß, die Margen sind seit langem klein und nun frisst der rasant gestiegene Dieselpreis auch noch einen Teil davon weg. Viele Transporteure stehen deshalb vor einer schwierigen Zukunft. Barbara Wittmer.
In den letzten Wochen ist der Dieselpreis explodiert. Kostete der Liter Anfang Mai noch 2 Franken, was auch schon empfindlich viel war, so müssen die Kamioneure inzwischen 2,25 Franken zahlen. Zu schaffen macht ihnen vor allem das Tempo, mit dem sich der Sprit verteuert, klagt Michael Gerken, Direktor des Nutzfahrzeugverbandes ASTAG.
Diese Erhöhung konnte teilweise nicht an den Markt weitergegeben werden. Da bestehen teilweise längerfristige Verträge. Da leidet vor allem der Nahverkehr auch darunter. Da leiden aber auch die kleineren und mittleren Unternehmen darunter, die nicht Vorräte haben an Treibstoffen.
Und die jetzt plötzlich 10 oder 20% mehr zahlen müssen für den Diesel, den sie verfahren. Eine Daumenregel besagt, dass im Transportgewerbe rund 1/3 der Kosten auf den Treibstoff entfallen. Weil in den letzten Jahren auch die übrigen Kosten deutlich zugenommen haben, leiden viele der 6.000 bis 7.000 Kamionneurbetriebe unter Existenzängsten. Die große Mehrheit davon sind Klein- und Kleinstunternehmen mit 1 bis 5 Lastwagen auf Schweizer Strassen unterwegs. Viele sind alles andere als auf Rosen gebettet, aber nur wenige von ihnen geben auf. Und weil immer noch viele Junge von einer unabhängigen Existenz als Fuhrhalter träumen, kommen immer noch neue dazu. Die Folge, auch in der Hochkonjunktur, leidet das Transportgewerbe unter Strukturproblemen.
Es gibt durchaus einzelne Unternehmen, die teilweise unter Preis fahren. Das ist der harte Wettbewerb, dem hier alle ausgesetzt sind, da wollen wir auch gar nicht zu sehr eingreifen, aber es geht um die Art und Weise, wie hier jetzt gerade mit dem Dieselpreis in den letzten Wochen das Ganze zugenommen hat und es ist wirklich sehr brutal geworden unter den Unternehmen.
Sagt Michael Gerken, denn jeder ist sich selbst der Nächste. Rücksicht auf die Konkurrenz liegt da nicht drin, umso weniger als das Transportgewerbe keine Hilfe seitens der Politik erwarten kann. Der Ruf nach tieferen Treibstoffabgaben verhallte bisher ungehört, trotz einzelner Streik- und Blockadedrohungen. Im besten Fall dürfe das Transportgewerbe darauf hoffen, dass der Staat zusätzliche Belastungen etwas aufschieben wird, sagt Wolfgang Stölzle, Professor für Logistikfragen und Güterverkehr an der Universität St. Gallen.
Aber ansonsten geht der Staat davon aus, dass der Markt das regeln wird.
Das heißt, Kamionneure, die keine sicheren Nischen besetzt haben und sich von Auftrag zu Auftrag hangeln oder solche, die die gestiegenen Dieselpreise nicht auf ihre Kunden abwälzen können, sie stehen vor einer neuen Durststrecke. Aufgeben werden aber nur wenige, erwartet Professor Wolfgang Stölzle.
Ich rechne nicht mit einem großen Umbruch, weil bereits die Einführung der LSVA und auch deren Erhöhung dazu geführt hat, dass die Unternehmen deutlich effizienter geworden sind, also insbesondere ihren Laderaum besser auslasten, sodass ich davon ausgehe, dass es die Anbieter schaffen, sich anzupassen.
Soweit die gute Botschaft für die Transportunternehmer. Die schlechte, die ohnehin engen Margen, werden wohl noch schmäler, spätestens dann, wenn sich die Konjunktur weiter abschwächt.
Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer. Wenn der Transport auf der Straße teurer wird, stellt sich die Frage, ob damit der Transport auf der Schiene konkurrenzfähiger wird. Steigen die Kamionneure nun um und transportieren ihre Waren mit der Bahn? Monika Binotto ging dieser Frage nach.
Von einem Tag auf den anderen lässt sich kein Logistikkonzept umstellen, auch nicht, wenn hohe Treibstoffpreise empfindlich schmerzen. Da sind sich die Verkehrsexperten einig. Kurzfristig werde die Bahn kaum profitieren, sagt beispielsweise ETH-Professor Ulrich Weidmann.
Bei den Werten, die gegenwärtig zu erwarten sind bezüglich der Erhöhung der Treibstoffpreise, sehe ich die Schwelle noch nicht erreicht, in denen ganze Logistikkonzepte kippen würden.
Da müsste schon klar sein, dass die Treibstoffpreise über 5 bis 10 Jahre hoch blieben, bevor ein Konzern sein Konzept umstelle. Interessanterweise verzeichnet SBB Cargo aber dennoch schon jetzt ein deutlich erhöhtes Interesse an Bahntransporten, das sagt Kommunikationsleiter Christoph Ritz.
Wir haben mehr Anfragen für Transporte sowohl im Binnenverkehr, also innerhalb der Schweiz, aber auch für Import- und Exporttransporte. Insgesamt haben wir in den letzten Wochen ungefähr 10% mehr Anfragen gekriegt als in der Periode des Vorjahres. Das sind noch nicht Geschäftsabschlüsse, das dauert noch, aber mehr Anfragen führen immer auch zu mehr Transporten.
Nur, diese vielen zusätzlichen Anfragen hätten eigentlich wenig mit den Treibstoffpreisen zu tun.
Der entscheidende Effekt ist nicht die Höhe der Treibstoffpreise, sondern der Trend zu mehr Energieeffizienz bei den Transporten. Es gibt immer mehr Firmen und Industrien, wo der CO2-Ausstoß zum Thema wird. Die Bahn hat hier gute Karten und das hilft uns natürlich.
Also Ökologie, die Diskussion um eine CO2-Abgabe scheinen der Antrieb zu sein und nicht die höheren Preise auf der Straße. Dass Ökologie zunehmend zu einem wichtigen Argument wird, bestätigt auch ETH-Professor Ulrich Weidmann.
Was wir feststellen ist, dass ein ökologischer Transport, zum Beispiel ein Bahntransport, gerne als Marketinginstrument eingesetzt wird. Das könnte zum Beispiel dazu führen, dass in einer bestimmten Branche oder in einer bestimmten Unternehmung der Entscheid rascher gefällt werden könnte zugunsten des Bahntransports. Also dass ich sage, es ist zwar nicht sicher, ob der Preis oben bleibt, aber der Faktor des ökologischen Transports, der ist mir marketingmäßig so viel wert, dass ich jetzt diesen Wechsel doch schon mache.
Das Gleiche beobachtet auch Frank Furrer, Sekretär des Verbandes der Schweizer Anschlussgeleise- und Privatgüterwagenbesitzer VAP.
Die Umwelt- und Energiedebatte wird mittelfristig die Schiene begünstigen. Höhere Treibstoffpreise können hier diesen Prozess beschleunigen.
Für die Güterbahnen zeichnet sich also mittelfristig ein positiver Trend ab. Allzu schnell wachsen kann der Bereich sowieso nicht. Es können nicht von heute auf morgen die notwendigen Güterwagen, Lokomotiven und Schienenkapazitäten beschafft werden. Aber längerfristig, auch mit Hilfe der Politik, könnte die Verlagerung wieder an Auftrieb gewinnen. Nur ein Faktor sind dabei die höheren Treibstoffpreise.
Europas Spitzenpolitiker haben alle Hände voll zu tun seit dem irischen Nein zum EU-Vertrag von Lissabon. Gesucht wird nach einer konstruktiven Lösung. Einerseits soll Irland ernst genommen werden und andererseits sollen die anderen Länder, die den Vertrag noch nicht ratifiziert haben, dies trotzdem tun. In einem Land stehen führende Politiker jetzt aber massiv auf die Bremse, in Tschechien. Ausgerechnet in dem Land, das Anfang 2009 den EU-Vorsitz übernehmen soll. Aus Prag, Mark Lehmann.
Das Ergebnis des irischen Referendums war noch keine 10 Minuten bekannt, da meldete sich schon der tschechische Präsident Václav Klaus zu Wort und erklärte den Lissabon-Prozess für beendet. Europa sei den Iren zu Dank verpflichtet, meinte der große EU-Skeptiker, denn sie hätten erkannt, dass die Zukunft nicht in einem europäischen Superstaat liege. Klaus macht seit Monaten Stimmung gegen den neuen EU-Vertrag, der seiner Ansicht nach bloß die Unterdrückung der Nationalstaaten zum Ziel hat. Als Präsident ist er zwar offiziell parteilos, aber seine Sympathien für die bürgerliche ODS sind offensichtlich. Und in der ODS, der größten Regierungspartei, sind die tschechischen Lissabon-Skeptiker politisch zu Hause. Auch Jan Zahradil, ein Abgeordneter im Europäischen Parlament. Für ihn ist klar, entweder wird der Lissabon-Vertrag von allen Staaten ratifiziert oder er hat keine Gültigkeit.
I think that the rules are clear. Either all agree or the treaty cannot be made valid.
Zahradil schlägt vor, nun innezuhalten und einen anderen Weg einzuschlagen. Es bringe nichts, nun einfach Retuschen am Vertrag anzubringen und die Iren mit ein paar Zückerchen zu ködern. Doch in der von der ODS angeführten bürgerlich-christlich-grünen Regierungskoalition ist diese Haltung umstritten. Grüne und Christdemokraten setzen sich klar für den EU-Vertrag ein und selbst in der ODS gibt es Stimmen, die für die Fortsetzung des Lissabon-Prozesses plädieren. Aber der Ratifizierungsprozess liegt auf Eis. Die bürgerliche Parlamentsfraktion hat den Vertrag zur Prüfung ans Verfassungsgericht weitergeleitet. Dieses soll nun untersuchen, ob Lissabon mit der tschechischen Verfassung vereinbar ist. Sollten die Verfassungsrichter umstrittene Passagen finden, hätte der EU-Vertrag wohl kaum eine Chance, vom tschechischen Parlament ratifiziert zu werden, und dann müsste das Dokument wohl definitiv beerdigt werden. Für Regierungschef Mirek Topolánek ist schon mal klar, dass der EU-Vertrag nicht bis zum 1. Januar nächsten Jahres in Kraft treten kann, wie er gestern anlässlich eines Besuchs des französischen Präsidenten Sarkozy sagte.
Die Situation ist sehr wichtig und diese Vertrag Ust Lisabonská smlouva nepochybně nebude platit od 1.1.2009.
Am 1. Januar übernimmt Tschechien nämlich die EU-Präsidentschaft und wird dies noch auf der Grundlage des Nizza-Vertrags tun. Das dürfte eine gewisse organisatorische Erleichterung bedeuten für die Prager Regierung, die mit der Präsidentschaft eine schwere Last aufgebürdet bekommt und innenpolitisch, nicht nur wegen Lissabon, an vielen Fronten um ihr Überleben kämpft. In der grundsätzlich EU-freundlichen Bevölkerung befürchtet man schon, sich vor Europa blamieren zu müssen, dann nämlich, wenn die Regierung noch im Herbst auseinanderfällt und Tschechien ohne ein funktionierendes Kabinett den EU-Vorsitz übernehmen müsste.
Die Euro läuft weiter und produziert laufend neue Helden. Bei den Deutschen hat Michael Ballack heute quasi Heldenstatus, weil er sein Team mit aller Gewalt in die nächste Runde geschossen hat. Aber auch in der Schweiz finden sich Eurohelden. Und trotz dem Ausscheiden der Nationalmannschaft sogar noch einen Helden auf dem Platz.
Beat Müller ist der Chef auf dem Campingplatz Eichholz bei Bern. Und er hat hier 90 Sekunden verdient, weil er in diesen Tagen Horden von Orangen zu beaufsichtigen hat.
Am ersten Spieltag haben wir 670 Übernachtungen gehabt, am zweiten Spieltag 740. Ich würde sagen, 95% waren Holländer. Und als sie hier waren, sind sie zuerst getrunken, dann gesungen und dann weiter getrunken.
Wobei dem Campingwart seine Aufsichtspflicht nicht allzu schwer gefallen ist.
Die Holländer sind durchwegs anständig, auch die sind sehr anständig. Grüße immer, wirklich. Also, ich habe ihr Niveau behalten, also sie sind nicht ausfällig geworden, dass sie zu viel getrunken haben.
Ein verhältnismäßig pflegeleichter Schwarm also ist bei Beat Müller zu Gast. Fußballfans, die wissen, was zu tun ist.
Die haben natürlich selber für Stimmung geschaut, wir mussten gar nicht viel organisieren. Jemand von den ersten Holländern, der kam, hat da ein Fähnchen aufgehängt, anderthalb Kilometer durch den ganzen Camping durch. Und dann sind sich die schon recht heimisch vorgekommen.
Zu diesem Zweck nehmen Orangefarbene bekanntlich stets das Wichtigste von zu Hause mit.
Die Kiste Weissbier von Holland mitgeschleift, um zu essen. Und wirklich was hingest, das Letzte mitgenommen. Zum Glück für unseren Wirt, der hier auf dem Campingplatz ist, haben sie die meisten, die sie getrunken haben, sie nach zwei Tagen getrunken haben, sie wieder gleich noch konsumiert.
Was dem Campingchef denn doch noch eurospezifische Sondereinsätze abverlangt.
Besonderheit war einfach, sie sind an den Spieltagen morgen zwischen 2 und 4 Uhr heimgekommen. Da musste natürlich jemand vor Ort sein, der laufend kann die Toilette und die Sanitäranlagen putzen.
Nur noch eine solche wilde Nacht und dann hat der orange Spuck in Bern ein Ende. Sei es drum.
Ja, wir sind einfach ein bisschen müde, ein bisschen, weil das Schlafen ist natürlich auch zu kurz gekommen. Speziell ich, der hier beim Campingplatz zu suchen wohne. Und sonst muss ich sagen, in jeder Beziehung war es ein voller Erfolg.
Trotz dem nasskalten Wetter, von dem Beat Müller meint, es hätte wohl manch allzu übermütige Viertelsfinalistenseele noch gerade rechtzeitig abzukühlen vermocht.
Toni Koller.